Hallo Arthur, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Salian, ich bin der Arthur, ich komme von Davos, bin Journalist von Beruf, ein Vater aus Leidenschaft und arbeite beim SRF.
Und schon als kleiner Bub Journalist wollen werden? Oder bei dir könnte man auch noch sagen, Snowboard-Profi, irgendwie
der Halfpipe? Das hat es nicht gelangt. Nein, das sind also meine Skills nie in der Nähe von Profi gewesen, jemals. Als kleiner Bub wollte ich mal eine Zeit lang Schauspieler werden. Ich wollte dann auch mal UNO-Generalsekretär werden. Ein ganzer Haufen Sachen. Und Journalismus ist einfach der Ort, wo so quasi das Zeitgeschehen zusammenkommt, mit Geschichten erzählen, oder? Und wenn man es noch beim Fernsehen machen kann, wo man zusätzlich noch schafft mit Bildern, mit Musik, mit Videofiles und so weiter, wo ich faszinierend finde, dann ist man am richtigen Ort, zumindest für mich.
Ja, ein grosses Projekt, das ja letzten Monat über den Fernseher gelaufen ist, war ja mein unbekanntes Amerika gewesen. Und ich habe dort einen Tweet gesehen von dir, wo du gesagt hast, eben im Alltag, so als Journalist, kann man nicht so Geschichten so erzählen wie jetzt in dieser Dokumentationsreihe. Warum?
Es ist halt so, dass wir häufig erstens mal auf die aktuellen Sachen oder das, was direkt jetzt passiert, was neu ist, häufig auch auf Sachen, wo man kann sagen negativ, aber wir sagen natürlich die, wo man muss besprechen, die kritischen Sachen. Wir müssen genau anschauen, man muss Sachen aufdecken. Also man ist dann stark auch auf die Sachen fokussiert und dann das, was relevant ist oder also was viele Leute betrifft, dann sind wir bei der grossen Politik. Und das ist das, was eigentlich Berichterstattung dominiert, nicht nur bei den USA, sondern bei jedem Land ist das so. Und zwischendrin gibt es aber eigentlich ganz viel, wo man möchte erzählen über die Leute, die in diesem Land leben und über die Kultur, oder? Und wenn kommt man schon jemals dazu, etwas über die Lakota-Indianer zu machen? Eben da, nicht, ausser man hätte so ein Format, das, wo man sagt, man hätte eine halbe Stunde oder bei unserem Fall sogar noch 50 Minuten Zeit, um die Geschichte zu erzählen.
Diese Folge habe ich extrem spannend gefunden von den Dakota-Indianern. Merci. Einfach zu sehen, wie sie sich selber auch in ein Loch reinredet. Also sicher ist ihnen viel Leid passiert, aber sie durch ihre Ziellosigkeit, die sie selber haben, verfallen sie auch noch in das. Und ich denke dann immer, warum kann man sich nicht aufrappeln und weitergehen? Also ja, auch Indianer sind ja ein stolzes Volk, oder? Aber das hört man oft, dass die dann in Drogen oder Alkohol reinrutschen, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Weil sie so gleich das Vorurteil ja nähren, wo sie eigentlich sagen, sie wollen es ja gar nicht.
Mhm. Ja gut, du bist natürlich ein positiver Typ. Das zeigt ja, du ziehst dein Ding total durch, was ich sehr cool finde. Es ist dort halt ein bisschen, dass die Umstände einen irgendwie auch immer wieder dort reindrücken. Selbst die, die mit einer gewissen Energie hingehen, die stoßen so schnell an so viel Wind, dass sie wieder zurückgeschlagen werden und häufig landet es dann irgendwo im Alkoholismus oder im Drogenmissbrauch. Und das ist ein bisschen ein Teufelskreis, oder? Und dort ist noch schnell dann mal irgendwann die Resignation wird dann so zur Normalität, dass man sagt, ja, so ist es dann halt und so leben wir und so ist es schon immer gewesen, respektive so ist es seit über 150, 200 Jahren, also jetzt ergeben wir uns dem, ja. Aber es gibt auch immer wieder Sättig, wo probieren, den Unterschied zu machen, also.
Ja, wenn ich die Folge nachher in New Mexico anschaue, oder, wo die Leute dann wirklich an der Grenze stehen und alles probieren, ist das irgendwie wie ein so ein krasser Gegensatz, oder?
Das stimmt, ja.
Also, die probieren wirklich alles. Und dort habe ich extrem, eindrücklich und auch ein bisschen nachdenklich gesehen, die Kinder, die über Grenzen müssen in die Schule, oder? Ich wohne da ganz nah an einer Primarschule. Und wenn ich dann da sehe, wie die Eltern ihre Kinder fast noch vor die Haustür anfahren und so, das ist dann auch wieder so ein krasser Gegensatz, oder? Du musst dein Kind am Morgen abgeben, also an der Grenze, und weisst nicht, wenn es wieder kommt, weil es irgendwie Grenzen zumachen oder so, oder?
Oder Grenzkontrolle, ja. es ist halt schon etwas, was einem die Augen öffnet, dass es ganz unterschiedlich ist. Je nachdem, wo man auf dieser Welt geboren wird, hat man ein ganz anderes Leben. Oder? Und dort ist es halt krass, dass es wirklich ein paar Meter auseinander ist. Weil wenn du in New Mexico geboren bist, ist es anders wieder in Mexiko. Was ich dort eben noch schön gefunden habe, ist, zum zeigen, hey, alle reden immer da quasi von dieser Mauer und von Abschottung und so weiter. Aber es gibt auch ganz normalen Grenzverkehr, nämlich auch Kinder, die über Grenzen in die Schule gehen und so. Also, dass das auch etwas Normales ist, oder? Kennt man ja eigentlich auch in der Schweiz, wenn du in Basel wohnst oder so, oder ich bin ja, Graubünden ist auch ein Grenzkanton, wo man weiss, das ist ein normaler Austausch mit anderen Ländern und das gibt es eben auch noch zwischen den USA und Mexiko. Das wollte ich so ein bisschen zeigen.
Ja, und die Kinder, sicher sind sie nachdenklich, wenn am Morgen um 6 Uhr, so, aber gleich sind sie dann nachher gleich fröhlich und spielen miteinander und müssen auf den Bus säckeln. Also das ist ja dann genau gleich wie da, oder? Ja,
ja, das stimmt.
Also dann ist es dann wieder Normalität und auf Hawaii habe ich es einfach spannend gefunden, auch wie die einzelnen Einwohner auch nicht so Freude haben auf Touristen. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie brauchen die ja den Tourismus, aber so die Bevölkerung will es manchmal nicht. Da habe ich manchmal so ein Gefühl bei uns in der Schweiz, bei den Asiaten, man braucht sie eigentlich, aber gleich, wenn man so die Leute fragt.
Ja gut, gell, also jetzt bin ich auch von Davos, was auch ein grosser Tourismusort ist und es ist immer schon ein Spannungsverhältnis gewesen. Auf der einen Seite weiss jeder, man lebt von den Gästen und man hat auch Freude, wenn sie kommen, aber wenn es dann ganz viel ist und es ist verstopft, man hat Stau irgendwie auf der Promenade zu Davos und so, wo eigentlich nur irgendwie ein bisschen mehr als 10'000 Leute leben, dann nervt das natürlich auch einmal ein bisschen. Es ist etwas, wo ich glaube, das gehört ein bisschen dazu und ist in jedem Gebiet so. Ich habe es in New York, wo ich gelebt habe, auch gesehen, oder? Die Leute möchten natürlich, dass aus der ganzen Welt Menschen auf New York kommen, weil es ist eine der grossartigsten Städte auf der Welt. Gleichzeitig als New Yorker findet man dann auch immer noch, das ist etwas für Touristen und so, Times Square, das gehen noch Touristen an und so. Es ist, glaube ich, mit dem Tourismus-Ding wirklich untrennbar verbunden, dass man auf der einen Seite hat man Freude, aber irgendwann nervt es dann auch ein bisschen, das pendelt so immer zwischen den drei hin und her.
Und natürlich die letzte Folge, also bei der Serie ist die zweite Folge, alle Folgen tue ich in die Mediathek, also in die Infobox, der Link, Puerto Rico. Das ist einfach wieder spannend, was die Medien können erreichen, wenn eine Kamera kommt, wird plötzlich Geld gesprochen für das Theater, oder?
Ja, das ist natürlich etwas Positives, was man wirklich auch kann sagen, hey, da kann man auch einen Unterschied machen. Wir sind da nicht zum sagen, hey, jetzt, was ist es, glaube ich, 9 Monate gewesen, nach dem Sturm.
Ja.
Es ist immer noch so viel, was muss gemacht werden. Auf der einen Seite selber anpacken, was ihr dann gemacht habt auf der Baustelle, aber auch schauen, ob man nicht könnte irgendwie so mit den Politikern ein bisschen so sagen, ja, wie sieht es denn da aus? Und das hat tatsächlich funktioniert mit den Lokalpolitikern, was mich sehr gefreut hat, oder? Weil es gibt nichts Besseres, als wenn man mit Journalismus kann etwas erreichen kann.
Das ist so. Und was ich auch noch fragen will, du bist ja dort zu einem Schweizer Skateboard.
Auf Hawaii.
Hawaii, ja.
Der Mike.
Welchen Fuß benutzt du? Bist du ein Goofy-Fahrer?
Ich bin regular.
Mein
Sohn ist Goofy.
Da habe ich mich auch schlau gemacht. Über Skateboard habe ich nachher den Titus von Deutschland. Vielleicht hast du von dem auch schon gehört.
Titus. Natürlich.
Habe ich eine Dokumentation geschaut. Ist auch ein spannender Typ.
Ich glaube, mit 17 bin ich an der Münster Master Monstership, wo es da noch gegeben hat. Das war einer der grössten Contests gewesen, zum Schauen, die grossen Skateboarder von dieser Welt und so. Ja,
und der Titus ist irgendwie, was war das? 75 oder? Also schon der, über 60.
Ja. Ja, aber es ist eine fixe Grösse im europäischen Skateboarding, absolut.
Und du, ich würde so sagen, deine grosse Liebe, abgesehen von deiner Frau und deinen Kind und Journalismus, ist ja Amerika. Würde ich jetzt mal so. Also,
ist
du ein hast
Teil,
ein Fable.
Ja, ist ein Teil. Ich denke, du sagst jetzt alles, was mit Brettsportarten zu tun hat. Das
kennt mich auch. Das auch.
Ja, nein, klar, also ich meine, es ist ein Teil von meinem Leben, weil ich lange dort gelebt habe. Ich finde es eines der faszinierendsten Länder, die man überhaupt kann haben. Und zwar, weil es einen immer wieder auch irritiert, weil es einen aufregt, auf der anderen Seite fasziniert und begeistern kann und das alles miteinander. Es ist so ein grosses Menschheitsexperiment, wo wahnsinnig viel ausprobiert wird, wo wahnsinnig viel zusammenkommt. Das sind ja eigentlich auch Menschen aus der ganzen Welt, die sich dort begegnen und dann etwas Neues schaffen. Und so etwas zu beobachten, ist einfach endlos faszinierend.
Und wie hast du dein Bild müssen ein bisschen korrigieren nach dieser Dokumentation? Weil du hast ja dein unbekanntes Amerika noch gesehen. Ist jetzt das Bild noch grösser? Weil du schreibst in einem Buch, Amerika ist ein Prozess und kein Zustand. Mhm. Hat der Prozess jetzt noch ein bisschen mehr Unterfütterung bekommen? Oder was denkst du jetzt von diesem Prozess jetzt?
Auf jeden Fall, ja. Das ist jedes Mal, wenn man etwas Neues sieht, lernt man natürlich dazu. Und jedes Mal, wenn man auch neue Ecken sieht von dem Land, ist es etwas, wo man sagt, okay, gut, ja, es komplettiert ein bisschen das Bild. Oder? Jetzt konkret bei diesem Projekt muss ich sagen, also die Armut im Reservat ist schon etwas, was völlig... kannst du nicht vergleichen mit dem Rest des Landes. Also ich habe viel gesehen, was innerstädtische Armut, ich habe Appalachia gesehen, also West Virginia, oder auch im Süden zum Teil mit den Trailer Parks in Alabama oder in Florida. Aber im Reservat ist wirklich, also das ist quasi die dritte Welt, zumindest in den USA. Oder? Das ist schon etwas, was einem bleibt. Und andere Sachen, Hawaii ist halt schon rein geografisch so weit weg, dass es eine ganz eigene Position hat. Also die hawaiianische Kultur auch noch. Und sie nehmen sich auch ein bisschen sehr eigen wahr, oder? Das ist ihnen ja wichtig, dass
ja.
Man probiert zu zeigen
mit diesen Spielen. Ja, genau.
Wo sie aber ganz selbstverständlich ihre eigene Kultur leben und sagen, wir sind zwar Teil von dem grossen Ding USA, aber die sind sehr weit weg und das merkt man auch. Und es ist so ein spezieller Ort, mitten irgendwo im grössten Meer, was es gibt auf der Welt, oder so einem Fleckenland. Und das ist schon auch etwas, was, wenn man mal da war, dann versteht man ein bisschen besser, wieso die Leute da anwenden. Es ist wirklich paradiesisch.
Aber die Faszination Amerika, ist das durch den Journalismus gekommen oder schon in den Jugendjahren wegen dem Skateboarden oder wegen der Musik?
Wahrscheinlich schon früher, weil... wenn du so in den 80er und 90er gross geworden bist...
Stallone,
genau. Yo, Adrian.
Schwarzenegger.
Also ich bin schon mehr Stallone als
Schwarzenegger. Ja, ich
auch. Ganz klar feststellen, ja. Dann hast du natürlich das eben durch Film, aber auch Musik, oder? Also Guns N' Roses, Green Day, nachher Hip-Hop, East Coast, West Coast, Ding, alles. Wir haben stark amerikanische Kulturprägung von allein mitbekommen. Snowboarder, Skateboarder ebenfalls in den USA geboren. Von dem her klar. Ja. Es war immer etwas, das präsent ist, aber mehr so als virtuelle Grösse. Und nachher, wenn du dann hingehst in das Land, wo ja bei mir erst 2005 der Fall war, wo ich mit meiner Frau zuerst mal hin bin, dann kannst du das dann abgleichen mit dem, was du tatsächlich siehst. Und das ist natürlich, ich glaube, das hat jeder, der zuerst mal in die USA geht, denkt so, wow, es kommt mir alles so bekannt vor, aber ich bin noch nie da gewesen, oder? Es ist ein Teil von dem, was ich von der Welt wahrnehme, aber ich habe es noch nie so wirklich gesehen. Und mit dem nachher umzugehen, das ist etwas, was einen natürlich schon in den Bann zieht.
Und dann noch mit einem Ford-Auto, oder? Das war ja dein erstes Auto, das du dann gewesen bist. Das
erste Auto war ein Ford, genau.
Welches Modell?
Ein Ford Edge. Ford Edge 2008er, ja.
Und ja, wie würdest du deine Korrespondentenzeit in dem Prozess wahrnehmen, wo du gestartet hast, wo der Prozess für dich angefangen hat und nachher bis Ende? Also war nie die Frage vom fixen einen Wohnen.
Ja gut, also ich meine, wir sind ja insofern fix gewesen, dass man sich natürlich in der Schweiz abmeldet und nachher wirklich dort alles macht und dort Steuern zahlt und alles, also quasi Zelt abbricht und so. Aber wir haben gewusst, irgendwann geht es zurück, weil natürlich als Korrespondent ist man nie für immer dort. Das ist bei SRF auch so geregelt, oder? Wir haben 4 bis 6 Jahre pro Posten. Und weil ich 2 Posten hatte, New York und Washington, sind es dann bei mir fast 8 Jahre gewesen. Wo dann, ich muss sagen, ja... Klar, man ist dann irgendwie dort daheim und man fühlt sich auch wohl, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel, was ich an der Schweiz schätze, oder? Also ich finde es gut, dass meine Kinder in öffentliche Schulen können gehen, die gute Qualität haben, wo sie sich dort durchmischen mit allen möglichen Leuten, oder? Das ist häufig in den USA nicht der Fall. Dann wäre es irgendwie, wenn du in eine gute Schule gehst, dann ist das schnell mal sehr elitär, was ich auch nicht gut finde. Ich bin dafür, dass man eigentlich alle Sorten von Menschen kennenlernen soll, auch schon als Kind, damit man weiß, wie bunt die Welt ist. Und ich freue mich auch, dass wir in einem Land sind, das relativ gut funktioniert, oder? Wo man weiß, okay, ja, es ist sehr stabil und man fühlt sich auch, wie soll ich sagen, als Bürger ernst genommen. Wenn zum Beispiel Leute auf der Verwaltung, dann in der Schweiz nimmt jemand ab und sagt, ja, grüezi wohl, aha, okay, wir schauen uns das an, selbstverständlich, ja. Sie könnten zum Beispiel das machen, vielleicht, wir empfehlen Ihnen das. Also das ist Wahnsinn, wenn du mal in den USA mit einer Behörde telefoniert hast, das ist dermaßen unpersönlich und inkompetent, da kommt man dann schon zurück und weiss neu zu schätzen, was man hat in der Schweiz.
Und in diesen 8 Jahren, wie hast du das Behindertenwesen wahrgenommen? Weil viele Kollegen von mir, die dann mal in der Ferien waren, fühlen sich dort mehr wertgeschätzt als in der Schweiz.
Das kann ich noch verstehen.
Aber also, wenn ich nachher in deinem Buch lese über die Veteranen, oder? Also, natürlich haben die viele Veteranen, weil sie sind immer irgendwo am Kriegen und müssen die auch für die schauen. Aber ich glaube, jetzt hat es auch langsam einen Change aber in die andere Richtung gegeben, dass auch viele in der Bürokratie oder so auch stecken geblieben sind. Mhm. Also in deinem Buch. Wie
Also von Wertschätzung von generell von allen Menschen, egal ob beeinträchtigt oder nicht, es ist halt, die USA sind im Gedanken geboren, dass jedes Individuum sich soll können voll ausleben, sein Ding durchziehen, oder? Und von dem her ist auch jeder, egal wie er daherkommt, egal welche Hautfarbe hat oder was er glaubt oder was er gerne macht oder was, keine Ahnung, was er gerne zum Nacht isst, es ist wurscht, oder? Man kann auf ganz viele Varianten Amerikaner sein. Also das ist ja etwas, was das Land auch auszeichnet und was der Antrieb ist für ganz grossartige Sachen, wenn man jetzt schaut, irgendwie einen Steve Jobs, oder? Ja. Das ist natürlich etwas, wo solche Leute dann auch überhaupt Raum bekommen. Von dem her ist es, glaube ich, der Individualismus, wo Kollegen, die zurückkommen, auch merken, dass das geschätzt wird. Und man geht natürlich auch ein, oder? Und probiert möglichst wenig Steine wegzulegen. Man probiert, also behindertengerecht ist sehr viel mehr wieder bei uns.
Ja,
man kriegt auch sofort Hilfe, wenn man irgendwo, also sind alle total hilfsbereit, wenn du irgendwie mal etwas irgendwo in einem Bus musst oder so, dann stehen 4 Leute und sagen, may I help you, sir, hey. Ja, und so. Oder das gehört dazu. Das ist, weil man weiss, jeder soll seinen Weg gehen. Bei den Veteranen ist es halt so, die haben einen hohen Status in der Gesellschaft, weil die Leute wirklich ja, die wissen auch, was die leisten, oder? Ich meine, was ist grösser, als dass man angeht und sagt, ja, notfalls bin ich bereit, für mein Land zu sterben, respektive für die Ideale, die das Land vertritt, sagt das auch noch jemand anders an einem anderen Ort auf der Welt. Also, abgesehen davon, aus welchem Grund die Konflikte geführt werden, als Einzelperson, das Commitment zu geben, ist ja etwas recht Grosses, oder? Und das wird respektiert, dass die Leute das machen. Und wenn sie zurückkommen, ebenfalls, und historisch auch mit also politisch estimiert, man hat ja die Veteranen mit der GI-Bill und so dann auch wirklich gut behandelt, geschaut, dass die wieder einen Eintritt finden ins Zivilleben und sie ein bisschen unterstützen. Heutzutage sieht es dort ein bisschen schlechter aus, weil man sie gerade auch nach dem Irakkrieg und Afghanistan mit PTSD, also Post-Traumatic Stress Disorder, recht oft allein gelassen hat, total überfordert war auf Seite vom Staat mit diesen Leuten und einfach auch am falschen Ort gespart, um das so zu sagen. Ja, also man hat dann schnell gemerkt, dass wie soll ich sagen, auf der einen Seite sagt man schnell einmal, ja, wir unterstützen die und man stellt sich hinter sie, aber wenn man es dann auch mit Daten und vor allem mit Geld beweisen von Seite von der Politik, dann sieht es nicht immer so gut aus.
Und das ist wahrscheinlich auch die Kehrseite vom Prozess, also wenn man selber nicht genug Kraft hat, den Prozess anzutreiben, ist es eben nicht so, dass Amerika im Zustand ist, um mal zu schauen, wie es anderen geht, sondern die, die dann eben vorstehen beim Prozess, denen wird geholfen, weil sie sich selber helfen.
Ja, eben der Individualismus, genau, führt dann halt dazu, dass diejenigen, die viel Antrieb haben und die schnell weit kommen, dann das auch sehr weit können bringen. Oder es ist letztlich dann auch eine Leistungsgesellschaft, wo Leistung extrem belohnt wird wo weniger eigentlich dafür schaut, dass in der Breite, oder das ist in der Bildung ja auch so, dass in der Breite ein Haufen vorhanden ist, sondern allem für die Spitzen, oder? Eigentlich
sagt die, man nachher auf Harvard oder genau, Oxford
ja, gehen. Genau. Die jetzt in die Spitze arbeiten, die kriegen die beste Bildung der Welt. Aber die Breite, dort fehlt es dann häufig mal an den totalen Basics.
Und ich glaube auch, es ist für dich als Journalist wahrscheinlich in der Schweiz gleich angenehmer, auch für eine breite Reportage oder auch Nachrichten zu sorgen, weil da in der Schweiz beim SRF muss man ja ausgewogen Journalismus betreiben.
Also, genau.
Und in Amerika ja nicht. Das ist von Sender zu Sender eher unterschiedlich, oder?
Es gibt aber auch Sender, wo es gibt auch ein öffentliches Fernsehen, PBS, wo sehr, sehr guten Journalismus macht, wo einfach nicht so wahnsinnig viel Publikum hat. Aber sie haben zum Beispiel ein öffentliches Radio, das sehr gut gehört wird, NPR. Das ist super Journalismus. Aber es gibt natürlich, weil das Fernsehen viel, viel grösser ist, viel mehr Sender wieder in der Schweiz, oder?
Ja, ja.
Gibt es natürlich in diesem riesen Land auch überall Nischen, die besetzt werden. Und auch politische Nischen. Du hast deinen rechten Sender mit Fox News, du hast deinen linken Sender mit MSNBC. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil die Leute nachher so in dieser Filterbubble gefangen sind. Weil wenn die wirklich nur das eine Zeug schauen und niemals umschalten und sich alles anhören, dann wird das Weltbild dann arg verengt und es gibt irgendwann keine Schnittmenge mehr.
Und dann ist wieder Politik, oder? Da gibt es auch zwei Lager, dann ist es auch von der Bevölkerung. Es wird wahrscheinlich schon zwei Lager geben, aber durch die Medien wird es natürlich genau aufpushen.
Ja, völlig richtig. Das ist ja eigentlich das gleiche Problem. Es ist ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei, oder? Was ist, sind zuerst die beiden Lager gekommen, die einander nicht mehr zuhören, oder hören sich es nicht mehr zu, weil sie in denen sind, oder? Also, es ist generell einfach eine sehr bedenkliche Entwicklung und man sieht es in der Polarisierung in der Politik, also im Kongress, wo ja eigentlich fast nichts mehr möglich ist über Parteigrenzen hinweg oder sehr, sehr wenig möglich ist. Und so ist das eigentlich auch nicht angedenkt gewesen von den Gründervätern. Also man hätte eigentlich das auf Kompromiss ausgelegt gehabt.
Das ist so, aber dann verwundere ich mich Amerika dann immer wieder, weil eben dann macht man oben so jemanden, der wirklich Regeln nicht kennt oder so denkt, aber unten dran, wenn du jetzt den Kongress anschaust von den Demokraten, aber es ist wieder ein Latino, eine Frau reingekommen,
ja, mit Kopftuch,
sogar mit Homosexualität. Also Amerika ist wieder dran, irgendwie eine Welle zu schaffen, aber es ist halt immer das Extrem, oder?
Es ist immer das Extrem, ganz genau, ja. Und es geht immer mal so, oder? Also ich sage, nehmen wir, der Obama ist der absolute Anti-Bush gewesen und nachher, also arguably, Donald Trump ist der Anti-Obama, oder? Und nach Donald Trump mit Garantie, ob es denn 4 oder 8 Jahre sind,
kommt der Bernie Sanders.
Nein, der kommt einfach der Anti-Trump, oder? Ja. Oder die Anti-Trump, wenn es eine Frau ist. Das schwingt hin und her, weil das Land halt immer so wirklich ins Extrem hineingumpelt. Und das kann ganz positive Folgen haben, oder? Also mit Innovation in der Wirtschaft. Kann aber auch sehr bedenklich sein, zum Beispiel jetzt politisch. Ich sage immer, die USA gehen immer Vollgas voraus und einmal geht es auf den Mond und einmal geht es von die Hunde.
Das ist so, das betrifft es, glaube ich, gut. Aber ich glaube, Amerika ist ja gleich auch immer ein Gradmesser für gewisse Sachen. Und wie schwierig ist es geworden, seit Fake News zum Establishment gehört, also zum täglichen Gebrauch, als Journalist genug Zeit zu haben, zum Recherchieren, auch bei 10 vor 10, dass dann eben nicht Fake News entstehen, weil News an und für sich ist ja immer auch eine Perspektive, oder? Also habe ich ein kleines Gefühl. Jeder ja, liest
also ein immer eine Haltung natürlich, aber unsere Haltung ist klar, dass wir suchen natürlich zuerst mal die Facts und ziehen dann aus den Facts die Analyse, die wir nachher haben. Und das ist der Weg, wo es muss gehen. Also wir folgen da eigentlich den Prinzipien von der Aufklärung, also wir folgen unserer eigenen Vernunft. Und das fängt damit an, dass man natürlich Fake News erkennt und nicht alle Informationen gleich behandelt und sagt, ja gut, das ist jemand auf Facebook und so weiter, sondern dass man seine Quellen kann einschätzen kann, dass man verschiedenste Quellen hat für etwas und dass man vor allem eigene Sachen hat. Also bei uns ist ja bei SRF der grosse Vorteil, wir haben ein Korrespondentennetz, das sich noch sehen lassen, anders als im Printjournalismus, wo häufig das einfach zusammengestrichen worden ist, haben wir Leute auf der ganzen Welt, die wir anrufen können. Also wenn ich eine Frage habe, also bei den USA verfolge ich es relativ genau, ich rede viel mit Peter Dückerli, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Frage habe zu einem Land, das ich nicht so gut kenne, ich sage jetzt Türkei oder China oder so, ich nehme das Telefon in die Hand und frage, hey, wie ist das? Und ich kann jemanden, wo sie in dem Land lebt. Ich habe jemanden, der sich auseinandersetzt mit dieser Gesellschaft, wo mir kann die Perspektive geben kann, wo auch Recherchen kann machen vor Ort mit ganz anderen Quellen, wo man sich über Jahre hat aufgebaut, wenn das von da möglich ist, einfach mal rasch etwas googeln. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das eben direkt, dass man Leute on the ground haben, wo man weiss, denen kann ich vertrauen.
Das glaube ich ist schon noch wichtig und auch glaube ich auch eben selber auch denken, ob das logisch ist, eben dem eigenen Verstand auch ein bisschen vertrauen, oder? Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Es wird irgendwo immer jemanden geben, wo halt das Wort Fake irgendwo ins Maul nimmt, oder? Wo es einfach ja. Nicht glauben, oder? Mhm. Weil es eben immer mehr auch Oberhäupter gibt, wo das einfach sagen,
gut, ohne, Donald Trump ja. Benutzt es ja als alles, was ihn kritisiert, ist Fake. Aber ich meine, das wird dann fast, da sind wir im Bereich von George Orwell und welches Wort bedeutet was? Fake bedeutet, es stimmt nicht, es ist faktisch inkorrekt. Und das lässt sich nachweisen, es lässt sich belegen. Also einfach rauszublären und zu sagen, etwas ist Fake, weil es mir nicht gefällt, das ist einfach das falsche Wort, oder? Ja, also da müssen wir eben auch bei der Präzision der Worte bleiben. Ja, und das ist dann auch sehr
Sprache wichtig. Sprache an und für sich ist sehr wichtig.
Absolut, ja.
Und halt auch Betonung und Körpersprache und so. Aber auch ein grosses Thema ist, glaube ich, dein neueste Buch, das du mit deiner Frau zusammen gemacht hast, «Ach, Amiland». Mhm. Wie sind ihr dazu gekommen? Also ich kann schon auf dem Buchrücken nachlesen, aber so die Idee, die Entstehung.
Ja, wir sind, wo wir zurückgekommen sind, wie soll ich sagen, ein bisschen nostalgisch gewesen natürlich nach 8 Jahren USA. Wir haben uns wieder ein bisschen eingewöhnen in die Schweiz und wir haben dann gesehen, wie das Land wahrgenommen wird von außen versus das, wie es von innen erlebt werden kann. Und dort ist natürlich ein riesen Gap, oder? Wir haben dort auch gemerkt, ja, es ist stark fokussiert halt. Es ist gerade 2015, 2016 ist ja dann der Wahlkampf mit dem Trump und Hillary und allem, mit dem riesen Spektakel und die Politik ist eigentlich alles Zirkus und Showbusiness geworden und wir haben gefunden, ja nein, es gibt eigentlich noch mehr, wo man kann sagen, es gibt Menschen, die dort leben, es gibt Momente, die mehr aussagen über das, was das Land eigentlich ist, wieder einfach nur die Schlagzeilen, die man im Ausland darüber liest. Und wir haben dann einen Fotoblog schon gehabt in dieser Zeit, also wir haben immer auch Fotos gemacht, die so dokumentarischen Charakter hatten, wo ein Land ein bisschen charakterisiert, oder, wo auch zum Nachdenken anregt. Und dann sind wir mal durch unsere Sammlung durch und haben geschaut, ob da nicht ein Buch daraus entstehen könnte. Wir haben auch viele Bilder gefunden, also etwa 2000, die wir gefunden haben, ja, das ist etwa das. Aber es ist natürlich viel zu viel für ein Buch. Und wir haben es dann noch aber reduziert auf 200, die dann im Buch gekommen sind. Wo wirklich, ich glaube, wenn man es lange kennt, haben mir viele Leute gesagt jetzt, nochmal Gedanken aufkommen darüber, was man dort erlebt hat. Und die es nicht kennen, denken anders darüber nach, weder wenn sie jetzt einfach nur die Medien konsumieren, die natürlich stark auf News fokussiert sind. Und wenn das so ist, dann haben wir es erreicht, dass man ein bisschen eine andere Perspektive hat und das wäre etwas Schönes.
Ja, beim Durablättern sind mir so ein paar Fotos so ins Auge gestochen, wo ich dann vielleicht auch einblenden darf, wenn man darüber redet. Eine Doppelseite heisst «My Phone Time». Mhm. Und kann das dann auch ein bisschen stimulierend wirken für Anfälligkeiten für Fake News. Also wenn man in seiner Bubble lebt, nur noch auf seinen toten Körper streichelt und nicht mehr die Reibung sucht oder auch das Gegenüber mal streichelt oder mal einfach wahrnimmt, ist das auch ein bisschen ein Nährboden. Ich sage nicht, dass man sich muss nur mit dem Gegenüber beschäftigen, weil das ist anstrengend. Mhm. Aber es ist halt in Amerika wahrscheinlich extrem und das schwappt auch ein bisschen in die Schweiz, wenn ich...
Ein bisschen, ja.
Also ein bisschen stark. Ich kann es ein bisschen höflich ausdrücken, wenn ich da im Zug, in der S-Bahn bin und nur mit jemandem probiere, ein Wort zu wechseln. Schaut er mich an, als käme ich vom Mond, weil... Ja, weil der in seiner Blase lebt, oder? Ja. Haben Sie das ausdrücken auch ein bisschen?
Es ist halt auch etwas, was passiert ist, währenddessen wir da sind, oder? Okay. Also wir sind anfangs 2008 sind wir über und dann ist das iPhone gerade neu gewesen, glaube ich. Dann hat es dann wirklich den Siegeszug angetreten und das Smartphone generell und die ganze das Nutzungsverhalten hat sich ja dann geändert, oder? Es war nicht, dass man hin und wieder jemandem anruft oder ein SMS schreibt, sondern man ist konstant eigentlich immer am Zeug nachschauen. Man hat Gespräche, wo die Leute irgendwie anfangen, währenddessen rumscrollen und denken, okay, ja, das ist offenbar nicht so interessant, mit mir zu reden. Ja. Das war alles neu für uns, oder? Und es ist, wie alles, in den USA ein bisschen früher gekommen wieder da, also ein paar Jahre voraus gewesen mit dieser Entwicklung. Und das gibt einem schon zu denken. Auf der einen Seite, dass die Leute halt wirklich so in ihrer eigenen kleinen Welt sind und nicht mehr aufschauen. Was schade ist, weil man könnte ja vielleicht Begegnungen haben, die viel bereichender sind, wieder das, was man da auf seinem Facebook-Feed oder auf Instagram kann sehen. Und man sieht auch die Welt nicht mehr so, die Schönheit von der Welt. Also gerade als Fotograf hast du ja häufig, du schaust um und siehst, hey, wow, das Licht, das jetzt gerade da herrscht, ist super, ich muss das irgendwie einfangen. Oder du siehst eine Spiegelung oder ein Schattenspiel oder ein Mensch, wo du findest, wow, der Style, oder? Wie die daherkommen, das möchte ich festhalten. Und das haben wir ja viel gemacht, dass wir auch in New York irgendwo an einer Ecke warten und da kommen die Leute und du siehst Sachen und es ist wahnsinnig, du erlebst die Welt ganz intensiv als Fotograf. Und das erlebst du natürlich nicht, wenn du einfach nur auf deine eigene kleine Welt schaust. Und es ist, ja, es begegnet sich dann eigentlich quasi daran, dass man heutzutage, wenn man probiert, die Leute zu fotografieren, die schauen ja auch nicht mehr um, sondern die schauen alle so. Also es sind nicht mehr die gleichen Fotos, die man machen könnte. Zum Teil hat Sachen, die wirklich, du siehst eine Menschenmenge so, wo irgendwie auf der Fifth Avenue, und die schauen alle voraus. Und heute wollen die alle runterschauen, weil sie ihr Telefon in der Hand haben. Oder? Das ist ein bisschen schade.
Ja, halt auch mit dem immer nur präsentieren, oder auch, ich bin auch auf Instagram, Facebook, so, aber eben, wenn man dann nur noch mit Filter kann die Welt schön machen, ist das natürlich für die Jugend oder auch für das Bild an und für sich als Mensch, wenn ich jetzt so eine neue Doc, also einer von den neuen Doc anschaue vom SRF, denke ich dann schon ein bisschen nachdenklich, wenn du als Pubertierender dir Pickel kannst, wegzukronen.
Das ist der mit den Lippen, den habe ich gesehen, ja, mit den aufgespritzten Lippen.
Genau, genau. Mhm. Und dann denke ich, was denkt denn so ein 14-, 13-Jähriger, wenn die erste Pickel kommt? Ja, die haben gar keine Referenz mehr, weil ja alles nur noch wegretuschiert wird, oder? Also...
Ja, es ist so eine virtuelle Welt, oder, wo auch Erwartungen weckt, die natürlich total unrealistisch sind. Eben, also gerade konkret bei dem Film ist es ja, ist es eine von den Kardashians, oder? Nein, wie heisst die? Ich bin bei den Influencer.
Ja, bei den Frauen.
Ja, ja.
So
Fitness. Nein, Kylie Jenner. Kylie Jenner. Dann hast du so Vorbilder.
Genau.
Und dann ist das natürlich total unrealistisch. Auf der anderen Seite, ich bin eben schon schwer überzeugt, dass die Menschheit muss sich immer auch an neue Medien gewöhnen, das oder? Wir haben das ja auch gehabt, dass man quasi im Fernsehen gesagt hat, oh, das sind unrealistische Vorbilder von Marilyn Monroe bis, keine Ahnung, Sylvester Stallone. und das ist nicht richtig. Irgendwann kannst du das abstrahieren. Und ich glaube, dass die Leute und gerade auch die dann damit aufwachsen und in ihrer Selbstverständlichkeit irgendwann sagen, well, it's just Instagram, it's all filtered, it's fake. Das ist fake, im wahrsten Sinn vom Wort, oder? Und dass man dann wieder auf mehr Authentizität und auf Echteres schaut. Also das ist zumindest meine Hoffnung, meine Kinder gross werden, dass das überhand nimmt.
Und dann wird wieder retro cool, oder? Das ist wie in der Mode. Plötzlich ja. Sind Schlaghosen wieder völlig cool. Und das andere Bild, also das andere Bildreihe ist Black or White. Weißt du, was ich da meine? Die zwei Schachspieler, die auch spielen, wo einer dunkelhütig ist und der andere weiss. Denke ich immer, wenn sie gemeinsam irgendwie ein Projekt haben oder sich auf einen gemeinsamen Nenner könnten, einigen auch Rassismus würde dann eben, glaube ich, überwunden werden, wenn gemeinsam das Gegenüber auch miteinander irgendetwas erreichen oder irgendwie so, dass beide können auf Schachspielen einigen und dann ist nicht mehr wurscht gewesen, welche Haarfarbe, also ja, du hast...
Das Bild ist aus New York und so, also dort ist man sich ja, sehr gewohnt, dass die Leute, die sehen halt einfach so, wie es aussieht, oder? Und häufig kannst du gar nicht mehr sagen, ist das eigentlich ein Schwarzer, ein Latino, oder? Also das ist eigentlich alles drin, oder? Also in Queens, wo ich gewohnt habe, dort durchmischt sich
ja, okay,
irgendwie ewige Zeiten, also ja, führt aber zu recht schönen Menschen, muss ich sagen, also das ist auch wieder schön mit Fotografie. Ja, genau. Ja, du, mit dem Rassismus ist es einfach so, klar, der schwelt natürlich und der ist eine Realität, nicht nur in den USA, aber er kommt dort auch immer wieder zu Tag, man sieht es auch, zum Beispiel mit der was Polizeigewalt angeht, systematische Ungleichbehandlung von Schwarzen und Weißen, auch im Justizsystem und so weiter. Das muss auch diskutiert werden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das Land natürlich recht weit gekommen ist, schon wenn man schaut, nur schon was die Bürgerrechtsbewegung und so weiter, also für was die noch gekämpft haben. Und das ist ein langer Kampf und das wird auch noch lange dauern, aber er geht halt in eine Richtung, wo muss sein und wo die Leute dann auch mehr und mehr eigentlich auch sehen, was wichtig ist, oder? Also der Martin Luther King hat es ja mal gesagt, wie hat er es formuliert? The moral arc of the universe is long, but it bends towards justice. Also am Schluss landen wir schon dort, weil es ist halt einfach der Fortschritt und die Geschichte von dem Land, die zeigen eindeutig in eine Richtung, oder? Und man kommt immer wieder und man muss sich mit der eigenen Vergangenheit, mit der Sklaverei etc. auseinandersetzen, aber dadurch, dass man das macht, kommt man immer wieder einen kleinen Schritt weiter, oder?
Ja, halt Selbstreflexion und halt, dass ich arbeite, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja.
Dein erste Buch, wenn man so will, aber dein zweite Buch, das wir besprechen, ist ja ein ABC für Amerika. Wie ist da die Idee gekommen?
Ja, es sind eigentlich ähnliche Ideen, dass man nämlich sagt, okay, es wäre ja eigentlich noch lustig, wenn man so ein bisschen Zwischentöne könnte, transportieren, oder? Etwas, was man nicht kann machen in einer Schaltung als Korrespondent, wo man zwei, drei Fragen hat, wo man muss präzise Sachen analysieren, sondern so ein bisschen das Bild ein bisschen erweitern. Und dort ist es auch mehr so ein bisschen, fast schon ein bisschen ein Bildungsprojekt, weil wir haben die Bilder, wie anfangs in unserem Gespräch gesagt, im Kopf von den USA. Wir sind mit dem aufgewachsen. Zum Beispiel weiss wahrscheinlich jeder, wie Abraham Lincoln ausgesehen hat, oder?
Ja.
Aber was hat der nochmal genau gemacht? Was ist seine Rolle? Warum ist er einer der grössten Präsidenten in der Geschichte der USA? Das wissen dann die meisten Leute nicht mehr. Und die wissen, okay, na, warte mal, Zylinder, Bart und Hager. Und dann hört es dann aber auch auf. Und ich kann es ein bisschen wollen, erweitern und unterfüttern mit vielen Informationen, also es sind ja lexikalische Angaben drin und auf der anderen Seite ein bisschen meine persönlichen Erlebnisse auch schildern, wo ich finde, die sind typisch amerikanisch, die bringen das auf den Punkt und die zeigen ein bisschen, wie das Land tickt.
Ja, du, das Buch habe ich jetzt auch festgestellt, dass der längste amtierende Finanzminister eigentlich Schweizer Wurzeln hat.
Genau, Gallatin, ja.
Das habe ich so...
Oder sie sagen Gallatin.
Gallatin, genau. Ja. Aber der kommt eigentlich von Genf, oder?
Ja, genau.
Aber was mich natürlich sehr gefreut hat, unter C, ganz fast am Anfang kommt natürlich der Johnny Bargeld oder der Johnny Cash.
Ja, und sind wir ja beide Fans.
Beide Fans, muss man sagen. Und dort hat es schön, wie du seine Stimme beschreibst, einen zerfallenen Fels.
Ja.
das ist schon sehr eindrücklich. Aber was passt dir denn am Mensch, Cash? Also, du sagst ja, es geht um das Gesamtkonstrukt und auch um seine Breite und seine Wahrhaftigkeit, die er auch hat. Glaubwürdigkeit, glaubst du?
Ja, und ich glaube, das hat man immer auch beim Singen merkt man es auf jeden Fall, aber auch schon beim Reden merkt man es. Du musst ihm einfach zuhören, weil mit dieser Stimme schwingt all die Erfahrung mit aus dem Leben. Du hörst es einfach raus. Und darum, das hat wirklich so eine Echtheit. Jetzt sind wir quasi im Gegenteil von einer Kylie Jenner, wenn ich das so formulieren kann, wäre dann Johnny Cash, wo wirklich total echt ist. Oder? Und einfach, wo auch dann nachher in seinem Spätwerk American Recordings mit einem Haufen Coversongs drin hat von anderen Bands, Nine Inch Nails und so weiter, oder? Wo man dann auch merkt, wenn er diese Songs singt, dann singt er sie mit einer eigenen Stimme. Er singt sie genauso, wie er findet, müssen wir sie singen, oder One for You Two. Das finde ich einfach, ich bewundere das. Ich bewundere es nicht mehr, wenn die Leute ihr eigenes Ding durchziehen und sagen, hey, da stehe ich nun und kann nicht anders, oder?
Ja, und was aber auch beim Cash vorbildlich ist, die Leute haben ja immer das Gefühl, der Schmerz oder die Verletztheit ja nicht zulassen. Das macht mich schlechter oder mich schlecht anstellen. Der Cash hat nie gelogen oder gesagt, dass er sich schön anstellt. Er hat immer gesagt, ich habe Drogen genommen, ich habe eine Alkoholsucht. Er hat eigentlich auch seine verletzliche Seite rausgezeigt und so hat er dann auch die Glaubwürdigkeit eben bekommen. Also ich werde auf das
aus. Eben die Ehrlichkeit, genau, das ist es, oder? Ehrlich und authentisch. Und das ist, glaube ich, das, was auch immer wird faszinieren an ihm, oder respektive, was man sich auch als Vorbild kann nehmen kann, oder dass man sich selber treu bleibt. Er hat auch nie irgendwie gross probiert, irgendwelche Trends
nachzuholen. Nein, er ist selber der Trend.
Gut, ja. Er hat dann Glück gehabt, dass der Rick Rubin quasi das Zeug dann auch noch anders remastered hat und einen neuen Sound bekommen hat bei American Recordings. Aber er selber ist einfach immer Johnny Cash gewesen. Und fertig. Und das ist auch ein Wert für sich.
Ja, und halt auch die Weitsicht, oder? Wenn du siehst, wo er gestorben ist, dass er extra noch ein Album irgendwann aufgenommen hat und gesagt hat, 10 Jahre nach meinem Tod können wir das auftun und haben noch ein bisschen Geld. Und das hat wirklich getönt, als würde Johnny Cash um uns herum sein, oder? Das schreibst du auch, oder?
Zudem noch, ich bin einer von der tollsten Sachen, die ich machen konnte in meiner USA-Zeit, ist beim 10. Todestag von Johnny Cash, bin ich bei seinem Sohn gewesen und ich bin in dem Studio gewesen, wo sie das aufgenommen haben, daheim, in Hendersonville, wo die American Recordings aufgenommen haben. Das war wie eine Kille für mich. Oder? Und an der Wand hast du so irgendwie handschriftliche Notizen von Bob Dylan und so, die Musikinstrumente sind dort. Und
also Geschichten?
Ja, die habe ich für den Kulturplatz eine 10-minütige Geschichte oder so gemacht. Über das Vermächtnis von Johnny Cash quasi. Die Idee war, zu sagen, was ist gekommen nach dem, was man in Walk the Line gesehen hat, was ja viele Leute kennen, Johnny Cash von dem Film, aber danach passiert ja noch wahnsinnig viel und ich habe quasi dort eingesetzt, was ist nach Walk the Line gekommen.
Ja, ich verfolge halt auch noch viel den Willie Nelson.
Ja.
Und der ist auch sehr eindrücklich.
Ich habe live gesehen, ja.
Ich auch, eigentlich das Basel, wo er war. Ja. Und so, den habe ich noch wahrgenommen. Das ist das auch ein wahrhaftiges Beispiel, aber er macht auf eine andere Art.
Ja, genau, aber er ist auch sich selber, oder? Und das finde ich ja, das ist das, was sie auszeichnen. Es ist nicht irgendwie ein Trend. Die verbeugen sich nicht, die Leute. Und das ist gut.
Und das andere grosse Vorbild oder Idol, wo du auch porträtierst, ist natürlich der Alfred Hitchcock.
Also, das ist filmisch natürlich also einer ist
natürlich, und auch dort gibt es einige Lieblingsfilme, du siehst. Ich bin ein wahnsinniger Filmliebhaber.
Ja,
das, und dort das Fenster zum Hof ist natürlich für mich so das absolute Highlight an Spannung, oder? Psycho ist natürlich filmtechnisch auch super, aber Spannung erzeugen nur in einem Raum mit dem Fotoapparat, oder? Ja. Und natürlich der wunderschöne Grace Kelly. Ja. ist natürlich schon sehr
eindrücklich. Suspense, ja, nein, das ist natürlich viel vorgemacht. Und wir haben auch in der Ausbildung beim Schweizer Fernsehen haben sie am Schluss das Buch von François Truffaut, kennst du das? Herr Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?
Gehört, aber noch nie
irgendwie. Kann ich dir sehr empfehlen. Also es ist halt einfach auch so, die, filmtechnisch hat ja ganz viele Sachen überhaupt erst eingeführt und ist ein Pionier von Techniken, die heute noch verwendet
werden. Ja, der Vertigo-Effekt gibt es ja genau. Nur drin. Zoomen und so.
Ja. Den darf man beim Fernsehen eigentlich nicht machen, weil er sieht so creepy aus, oder?
Ja, noch ein bisschen mit höheren Tönen und leicht.
Ja, aber da musst du zuerst mal drauf kommen, oder? Und das ist auch total kreativ. Ja.
Das ist so. Ist ja nicht das totale Beispiel für Kreativität. Also, ihm siehst du es jetzt nicht, er ist nicht ein ausgeflippter Paradies.
Nein, aber im Kopf.
Im Kopf, oder? Er ist dort dann, oder? Das ist wahnsinnig spannend, weil.
Und eben auch mutig, oder? Ja. Der Mut, zum Sachen machen, die noch nicht gemacht worden sind, einfach weil man sagt, hey, ich glaube, das funktioniert, Idee, oder? Ich habe jetzt die Idee und das ziehe ich jetzt durch. Und häufig, das kennen wir auch, kommen die Leute und sagen, nein, das solltest du gescheiter sein lassen, mach das nicht. Und was denken die Leute und so weiter. Und nein, wir haben es doch immer so gemacht. Und das ist halt etwas, was in der Schweiz auch häufig das Argument ist, nein, wir haben es immer schon so gemacht, wir müssen es jetzt gar nicht ändern. Aber öfter mal etwas Neues, etwas wagen und schauen, was dabei rauskommt. Dort können wir noch etwas lernen von den Amerikanern.
Das ist so. Und aus Reibung entsteht ja Wärme und das ist ja schon in der Biologie so, dann entsteht etwas Neues. Yeah. Oder? Was ich in dem Buch ABC für Amerika ein bisschen rausgefiltert habe, ist, du bist ein wahnsinniger Musikfan in alle Richtungen. Mhm. Was gibt dir denn die Musik so persönlich?
Ja gut, ich glaube, also erstens mal bin ich immer schon mit Kopfhörer rumgelaufen. Also ist immer schon so ein bisschen dabei gewesen.
Immer noch die grossen Stöpsel.
Ich habe jenste. Also meine Frau sagt immer, ich habe viel zu viele Kopfhörer. Aber ich habe grosse In-Ear, Over-Ear, Bluetooth mit Kabel. Ich habe kleine, um quasi akut zu hören und so. Weil ich finde halt immer, es hilft beim Nachdenken. Ja. Es bringt einen auf Gedanken. Man kann es identifizieren nachher mit Stimmungen, es ist noch lustig, also man hat dann so Songs, wo man wieder hört und man ist zurück in einer gewissen Phase was im Leben, wo man genau das Album gehört hat oder so. Und das ist halt, es geht so tief, es ist ganz, es ist viel unmittelbarer, weder alles andere, oder es gibt sogar gewisse Momente, wo man hört einen Song und denkt, wow, jetzt bin ich gerade wieder dort.
Ja, noch auch ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich auch das Fotografieren, oder man kann auch manchmal Situationen einfahren, die dann vielleicht schon eingefangen sind, aber gleich hat man andere Perspektiven auf ein Foto und so entwickeln sich gleich Perspektiven weiter, obwohl das Foto aber gleich so bleibt, oder?
Ja, stimmt. Ja, oder man sieht auf einmal neue Sachen drin. Ja,
ja, das glaube ich.
Je nachdem, das ist bei ein paar Bildern auch in Achamiland der Fall, dass man heute drauf schaut und man sieht sie mit anderen Augen, weder das noch gewesen wäre vor 5 oder 10 Jahren.
Das glaube ich, aber welcher Musiker? Ich suche immer neue Inspirationen. Und momentan gibt es nicht so viele, wo wirklich Singer-Songwriter sind. Hast du mir irgendwie einen Keimtipp, was.
Du musst mir ein Blatt geben, ich kann dir irgendwie 10 nennen. Oder
okay, ja.
Also Steve Earle, kennst du Steve Earle?
Nein, aber...
Steve Earle, ganz viele, der ist super, also der ist ganz oben in einer Liga mit Songwriting mit Kris Kristofferson oder so, also absolut genial. Den Ryan Bingham kann ich sehr empfehlen. Ein junger Texaner, der eine Wahnsinnskraft hat auch in seiner Stimme. Er klingt, als wäre er irgendwie 60, aber er ist glaube ich, um die 30 oder irgendwie etwas rum. Den finde ich super. Also jetzt weniger im Country-Bereich, hast du Punk auch gern?
Ja, Punk.
Ja, der Bob Mould. Ja, who's gonna do? Der macht immer noch Musik und der macht immer noch so rohe, starke, dreckige US-Punk, also wirklich, es ist herrlich, nein, super, und Ja, Joe Bonamassa, Blues.
Habe ich schon gehört.
Ja, ja. Blues, Wahnsinn, also virtuos, wie weiß ich was, oder? Und hat den Groove. Hey, also nice, es gibt doch immer noch, Gott sei Dank, gute Musiker. Ja.
Und abgesehen von Nachrichten machen und so, wo oder was macht Arthur in der Freizeit? Familie nehme ich aber. Ja. Was sonst noch? Bist du mit dem Skateboard?
Ja, eigentlich ist Familie, ja, das ist eigentlich gesetzt, oder? Also das ist meine Freizeit. Muss ja so sein, das will ich ja so. Schön ist, dass ich dann meine Hobbys auch kann teilen jetzt mit meinen Kindern. Oder
ja, ich habe gesehen, oder?
Snowboarding ist natürlich, wir sind jetzt, also im Winter sind wir fast jedes Wochenende eigentlich im Schnee. Und das ist schon cool, weil ich als Davoser natürlich mit dem aufgewachsen bin. Das ist aufgekommen, in der Zeit, wo ich gross geworden bin, bedeutet mir sehr viel.
So Can Simmen, oder?
Ja, ja, der Can hat dann ja im 98 hat, ja, den Olympia gewonnen und so. Aber wir sind jetzt eigentlich auch nicht gross, also meine Freunde und ich sind nicht gross auf Contests ausgesehen, sondern einfach nur wirklich Spass im Gelände und Erleben auch von der Natur, viel Freeriding und so. Und wenn ich davon etwas mitgeben kann, meinen Kindern, ist das ja, das ist grossartig.
Ja, aber dein Sohn hat jetzt da auch ein bisschen Wellen geschlagen.
Scheint's, ja.
Aber er ist zu dir gekommen, ist das wirklich so? Und ich hatte eben mit 4 kann man noch nicht snowboarden.
Es ist im Kindesgehe, hat jemand gesagt, nein, das geht gar nicht. Weil, also, ein anderes Kind hat das gesagt. Ja. Nein, das geht nicht, du bist 4 und so und snowboarden, das kann man erst später. Weil es ist ja so, dass die Eltern häufig sagen, nein, lern du zuerst Skifahren und snowboarden, kannst du dann irgendwann mit 12 oder so. Und dann kommt in so Zeug von wegen, ja, das geht nicht und man hat die Koordination und das Gleichgewicht nicht. I don't know. Fakt ist, wenn Kinder Spass haben und wenn das Gleichgewicht sind und Kraft also auch mitbringen, dann kannst du die wenn sie 3 sind, kannst du sie sicher aufs Snowboard stellen. Sie müssen einfach Spass haben. Du darfst sie nicht zwingen zu etwas, was sie nicht wollen, natürlich. Das kommt nie gut raus, das kannst du sowieso nicht. Aber es gibt keinen Grund, mit Skifahren anzufangen. Das ist ja noch das Schöne, dass das Video bei ganz vielen Reaktionen habe ich dann gelesen, so, hey, ja genau, und wir machen das auch mit unseren Kids und obwohl alle Leute immer sagen, das sei anders, hey, können wir es jetzt können zeigen und das Video zeigt sie aber recht gut, weil er hat schon ein paar Sachen recht gut im Fass, der Kleine, und das es ist schön, wenn dann so Reaktionen kommen, die sagen, hey, Gott sei Dank, zeig das mal jemand, oder?
Ja, also Wirklichkeit und so, eigentlich wie ein Profi, also man sieht die Anlage.
Also er gibt sich sehr cool, ja.
Das ist so. Und nur noch ganz kurz, was bedeutet dir Finnland?
Finnland?
Ja.
Ja, das ist natürlich dann neben der Schweiz und den USA das dritte Land, wo mein Leben geprägt hat, intensiv.
Ja.
Weil ich bin ja bald 20 Jahre verheiratet mit einer Finnin. Und wir probieren natürlich so häufig wie möglich aufzugehen, um diesen Teil von der Kultur auch natürlich unseren Kindern mehr zu vermitteln. Meine Frau redet auch nur Finnisch mit den Kindern, weil das ist etwas, wo du lernst auch nochmal eine Gesellschaft kennen, nochmal eine Art und Weise, wie man kann gesellschaftliche Probleme angehen. Ganz anders wieder in den USA, wenn wir also jetzt schauen, zum Beispiel Bildung oder Gesundheitssystem und so Sachen. Nochmal ein ganz anderes Modell. Und das macht es schon ein paar spannend. Also ich habe mit meiner Frau dann immer so von 3 Perspektiven
diskutieren.
Von der Schweizer, von der amerikanischen und von der finnischen. Und das erweitert den Horizont. Oder? Und ich finde, von Finnland kann man eben auch wahnsinnig viel lernen, weil sie so herrlich pragmatisch sind.
Ja, das ist so. Das sieht man auch im Karasmäki seinen Film.
Ja. Also,
dort braucht man...
Das ist überpragmatisch.
Dort braucht man extrem Sitzfleisch. Aber dort... Red auch das Bild mehr, weil bei den amerikanischen Blockbuster haben sie da in den ersten 5 Minuten nicht geknallt. Ja. Dann ist es nicht lustig.
Das ist klar, ja. Oder das ist eben zu extrem wieder. Du hast Reiz, ja. Ein Reiz nach dem anderen in den USA, wo sich dann auch überlagert und bei Kaurismäki so reduziert, dass so wenig passiert, dass du musst das aushalten musst. Aber wenn du es aushaltest, dann kommt eben etwas anderes dabei raus. Wo du sagst, Moment mal, ja, jetzt passiert etwas mit mir, wo jetzt bei einem Blockbuster eben nicht der Fall wäre, wo du einfach immer nur Instant Gratification hast vom Bild. Ja.
Glaube ich. Und wenn du von diesen drei Perspektiven redest, wo ist die Schweiz? Ist sie neutral in der Mitte?
Also, dort, wo sie sein will. Neutral in der Mitte. Aber lustigerweise ist die Schweiz tatsächlich so ein bisschen in der Mitte, wenn man schaut, jetzt rein vom Gesellschaftsmodell her, wo Finnland sehr viel gemeinschaftlich löst, wo einen starken Einfluss vom Staat natürlich im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, wo auch sehr erfolgreich und das betreibt als Vorzeigemodell. Also jetzt nicht irgendwie sozialistisch, sondern wirklich, wo man sagt, okay, wir haben in dem Sinn sozialdemokratische Marktwirtschaft perfektioniert. Und auf der anderen Seite die USA, wo natürlich durch klare Betonung vom Individualismus, vom Kapitalismus, von der Competition, vom Wettbewerb, sagen denen, wir möchten möglichst wenig staatlichen Einfluss, oder wir möchten, dass das alles in der Wirtschaft im Prinzip getrieben ist von Unternehmertum, wo auch ein riesen Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat. Das sind zwei Modelle und die Schweiz ist natürlich ein bisschen zwischen drei, oder? Wir haben gewisse Sachen, eine grosse Nähe zu den USA, was eben auch Skepsis gegenüber staatlicher Regulierung anbelangt und so weiter. Der Föderalismus ist so etwas, was uns schwer verbindet. Oder?
Ja, ich glaube, das Kammersystem hat ja
Amerika. Ja, das haben wir eigentlich von Ihnen abgeschrieben. Also, oder wir haben es perfektioniert, sagen wir so.
Ja.
Ja, wir haben das Zweikammersystem, wir haben das mit dem Präsidenten und für den Bundesrat installiert, wo alle gleich viel zu sagen haben. Ist auch eine schweizerische Lösung. Dadurch haben wir etwas und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit unserer Gesundheitsversorgung die ist im Wesentlichen in der Hand von den Kantonen, von staatlichen Stellen. Natürlich gibt es auch Privatspitäler und alles, aber dort haben wir etwas, das ähnlicher ist wie Finnland, aber nicht so, wie soll ich sagen, nicht so konsequent durchorganisiert und entsprechend auch teurer. Aber es ist alles beides. Es ist wirklich cool, auf beide Seiten können zu schauen und zu schauen, ja, was funktioniert, was könnte man adaptieren und so die gesellschaftliche Diskussion zu führen, weil das ist ja letztlich auch das, was wir im Journalismus machen, also gesellschaftliche Fragen debattieren.
Und wie ist das Behindertenwesen in Finnland? Also einfach, wie ist es dort? Also einfach, dass man vielleicht das Thema auch noch irgendwo hinkriegen
kann. Muss ich dir ehrlich sagen, habe ich mich jetzt auch noch nicht so wirklich darüber informiert, oder? Also müsste ich jetzt mal genau anschauen. Ich kenne Gesundheitssystem und Bildung besser halt, weil die Familie von meiner Frau, ihre Schwester ist Lehrerin und so weiter.
Okay.
Würde ich mir gerne mal anschauen, ja, das wäre sicher interessant.
Weil Schweden, das Nachbarland, hat ja gar keine Institutionen.
Mhm.
Also,
wie funktioniert das?
Kritiker sagen, das ist auch wieder ganz speziell, also wieder von der anderen Seite vom Ross runtergehen. Mhm. Andere sagen, das ist super gut, weil so passiert Diversität. Mhm. Oder? Darum hat mich jetzt Wunder genommen, wie es in Finnland ist. Ja. Also, wenn man da irgendwie kannst Feedback geben oder so, dann wäre ich Schutz haben, auch von meinem Horizont, oder?
Absolut, es ist natürlich eine interessante Frage. Ich habe sie mir einfach noch nicht wirklich angeschaut. Aber auch dort, oder? Du hast verschiedenste Zugänge und ich bin sicher, die Finnen machen es anders als die Schweizer.
Das glaube ich
auch. Also, das ist fast garantiert in jeder Frage so.
Das glaube ich auch. Mal, Arthur, wir wären eigentlich schon am Schluss. Also, ich glaube, wir könnten noch das zweite und das dritte Interview machen. Irgendetwas würde man sicher finden. Ja. Vielleicht lade ich dich wieder mal ein, tun wir nur zu einem Thema. Aber am Schluss gibt es immer zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Warum habe ich zugesagt? Ja, wieso soll ich nicht zusagen? Ja. Also, ich habe zuerst mal, ich mache nicht alle Interviews, wo man mich danach fragt. Nein, also ich muss es erklären. Es gibt Medien, wo ich mich einfach nicht damit kann identifizieren und finde, da muss ich ja nicht stattfinden. Aber wenn ich eine Anfrage bekomme, dann schaue ich es mir zuerst mal an. Und dann habe ich gesehen, was du machst. Und du ziehst dein Ding durch. Und ich finde, da hast du meinen Respekt. Ich meine, ich finde das sehr cool, oder? Dass du das machst, wie du es machst. Und dann habe ich gesagt, klar, hey, da bin ich dabei.
Und wie hast du es jetzt gefunden, so in der ersten Betrachtung jetzt vom Interview?
Ich finde, es ist sehr frei quasi im Gespräch. Ich weiß nicht, ob du eine Zeitvorgabe im Kopf hast, weil wir reden da so, weißt, so miteinander und ja, ich weiß nicht, ob du gewusst hast, okay, ich will dort und dort landen. Ich finde das eben noch cool, weil häufig hat man ja, okay, es muss und so viele Minuten oder es muss und so viele Ziele sein, wenn es im Print ist. Aber ich finde, die Freiheit, die gefällt mir noch.
Das ist so. Also ich habe zu jedem Themenblock sicher 2-3 Fragen und nachher schaue ich, was gegenüber mir zurückspielt. Und dann tue ich eigentlich aus dem Stand raus probieren.
Ja, es ist eine Konversation. Ja.
Nächste Fragen zu machen. Und Jan Bilder hat ja gesagt, wenn wir ein Interview bei ihm würde machen im Sportparorama, hätten wir zweimal geschnupft in dieser Zeit, wo wir jetzt bei mir geredet haben. Oder?
Das stimmt, also,
eben, und da bin ich dann manchmal halt auf Diskussionen. Nicht so, habe ich keine Musik gehört, weil für gewisse müssten Videos zusammengeschnitten werden. Mhm. Also nur deine Antworten oder so. Und ich wehre mich da ein bisschen, sage, ich mache 15 Minuten Takes, also 15 Minuten Videos, aber ich will das Gespräch möglichst roh lassen. Mhm. Weil so sieht man auch die Entwicklung, oder? Körpersprache. Man sieht einiges, wo man könnte so.
Klar.
Oder? Das ist so ein bisschen die Diskussion, die ich eben nicht dann führe.
Oder? Ja, das ist eben echt, oder? Es ist authentisch und das finde ich gut. Und dann sind wir ja quasi wieder Johnny Cash.
Da sind wir wieder am Ende, oder? Und am Schluss hat jeder Gast noch ein Segment, das eine Zuschauerschaft verrichtet. Das ist mir egal. Was du machst? Du darfst noch irgendwie einen Witz erzählen, denn ich kann mir nicht einen Witz erzählen. Ich weiss nicht, ob du als News-Journalist hier darfst einen Witz. Also, du darfst einfach machen, was du willst. Ich klinke mich da aus und danke dir recht herzlich, lieber Arthur. Okay. Und bis aufs nächste Mal.
Okay, danke dir. Merci für die Einladung. Ja, einfach irgendetwas. Ist jetzt noch lustig. Also Witz erzählen, das möchtest du nicht. Ich bin so ein schlechter Witz erzählen. Nein.
Oder vielleicht eine Episode, wo du erlebt hast in Amerika. Weil das ist natürlich unser Schwerpunkt gewesen.
Das stimmt, ja. Es hat eine Szene, wo nicht im Buch ist. Ja. Und zwar, wenn ich Obama mal begegnet bin. Man kommt ja nicht an die Leute an, eigentlich, oder? Aber es war so, gewesen, dass er den Joseph Theis getroffen hat, der dort Vorsitzender von der UNO-Generalversammlung war. Und wir konnten filmen, weil wir natürlich von Schweizer Seite den Joseph Theis auch begleitet haben. Und zuerst mal haben wir auch lange warten. Das ist dann, glaube ich, noch im Buch, wie lange wir warten, bis der Obama endlich aufkreuzt, weil er ist total langsam und total...
Obama-Woche.
Yeah, no drama, Obama. Und dann sind wir aber rein und haben das gefilmt. Und ich habe meinem Kameramann gesagt, du los, gell, einfach film alles, was du kannst. Lass laufen, wir brauchen jeden Schnipsel, den wir können haben. Und er hat das gemacht, oder? Und dann haben wir da den Handshake gefilmt, sie hocken ab, das Gespräch selber kannst du nicht filmen und so weiter. Nachher sind wieder Handshake, er steht auf und dann ist er hinterher gegangen, so in ein Räumchen, und zack, und dann war er da und dann kommt er wieder führen und so. Läuft auf die Kamera zu und sagt, yo, were you just filming me when I was going to the restroom? Und wir so, yeah, sorry. Also wir haben quasi seinen Weg auf die Toilette gefilmt. Haben wir den auch nicht gebraucht und zeigt natürlich, aber nur weil wir halt natürlich alles gefilmt haben wollen, was wir können, überkommen, ja. Das ist ja so. Aber hey, das ist meine Aufgabe, so viel wie möglich einzubringen und wir haben es probiert.
Nein, und das machst du ja auch. Du bist auch wirklich immer sehr seriös und du probierst es auch mal. Danke dir noch einmal recht herzlich für das aufgeschlossene Interview.
Danke.
Danke.